Führungsgremium angehörte. Er ist der Herausgeber des ersten Wandervogel-Liederbuches mit Koballe und einem anderen zusammen. Er studierte in Göttingen, war dort im Wandervogel e.V., Wandervogel ABV war er im Vorstand und war, und das ist jetzt wieder wichtig, auf dem Hohen Meißner als der Vertreter der Balten sozusagen. Der einzige Balten auf dem Hohen Meißner, auch sehr wichtig, das war bisher nicht bekannt, dass er ein Balten auf dem Hohen Meißner war, Sie wissen nicht weit von hier. Deswegen ist ja der Ludwigstein auch hier gewählt worden als das Ehrenmal der Wandervögel. Dann wird das endet es schnell. Am 2.8.1914 meldet er sich freiwillig. Am 10. November 1814 ist er bei Langemarkt gefangen. Ein Bilderbuch, Lebenslauf der Vertreter der ersten Stunde der Jugendbewegung, wie er gar nicht eigentlich anders sein kann. Was ich sehr viel später erfuhr, dass seine Eltern während der Zeit in Nordrussland in Verbannung waren, weil sie unglücklicherweise im Sommer 14 nach Mitau gekommen waren und nicht mehr rauskamen. Und als sie wiederkamen, 18, war der Sohn schon 4 Jahre tot. Das ist also der erste der Balten sozusagen an der Wiege der Jugendbewegung, der gesamtdeutschen Jugendbewegung. Wobei natürlich nur einige der Fragen zu klären waren. Die Annahme, dass es sich bei diesem Frank Fischer an Betracht seiner Vornamen um den Enkel des kurländischen Generalsuperintendenten handeln könnte, erwies sich als richtig. Auf großen Umwegen wurde das dann festgestellt. Der kurländische Generalsuperintendent Theodor Emil Lamberg von 1862 bis 87 Generalsuperintendent war also tatsächlich sein Großvater, Vater Regentes, und, was auch möglich war, Vater Jens in Kurland Generalsuperintendent, immerhin, zu damaligen Zeiten. Und noch offen war, wo kam denn sein Vater her? Nicht zu klären, nicht bekannt. Kein Fischer zu finden, in keinem baltischen Kooperationslexikon, nirgends, wo kommt ein Fischer vor? Wissen wir dann auf Umwegen, da ein Sohn von ihm, Pastor in Doblen, nach dem Ersten Weltkrieg in Stolk war, über die Pommern erfuhren, dass von diesem Sohn, dass die Nase von Landreich noch zwei Töchter leben müssten, und ich rief tatsächlich in Karlsruhe eine Telefonnummer, kriegte ich die an und sagte, ich heiße Schlau, die Dame sagte, ja, ein Sohn sicher vom Oberlehrer. Man kann sich nicht verstecken. Es war also die Cousine, wie dann die Nichte. Und dann kam also raus, sagte sie, er kam aus kleinen Kreisen, wie man im Baltikum so schön sagte, der Vater, aus kleinen Kreisen. Aber das Stadtarchiv München hat dann alles klargestellt. Er war also der Sohn des Mietauer Schuhmachermeisters, der Vater Fischer, der Professor, Sohn des Mietauer Schuhmachermeisters Theophil Fischer und seiner Ehefrau Friederike geborene Berg. Damit haben wir eigentlich die beiden Quellen der baltischen Jugendbewegung deutlich. Die sogenannten Literaten auf der einen Seite und das Stadtbürgertum der großen und kleinen Städte von Riga bis nach Liebau. Kaum Liefland etwas dort hat, da ist ja nicht viel auf dem Gebiet. Das heißt also, dass hier eine ganz spezielle Provenienz gegeben ist. Ich komme noch darauf zurück, aber diese beiden Herkünfte, die Literaten auf der einen Seite und das baltische Bürgerstadtbürgertum, aus diesem kommt schon der allererste Repräsentant des Urwandervogels. Und später stoßen wir immer wieder auf sie. Will Hoherzl, er wurde schon genannt, hat gerade diese erste Phase der baltischen Jugendbewegung eingehend geschildert und vor allem mit kostbarem Material ausgestattet, aufgrund dessen ich gestern Abend noch feststellen konnte, dass ein Familienverbandsvorsitzender schlechter über seine Familie Bescheid wusste als Will Hoherzl. Ich komme gleich drauf, denn bei Will Hoherzl Schlag Nacht da steht, deswegen habe ich alles mitgebracht. So, damit auch nichts daneben geht. Will Hoherzl hat in seinem Buch dargestellt, dass die ersten Anfänge einer Jugendbewegung im Baltikum selber, und zwar in diesem Rahmen des Wandervogels, auf die Zeit der Besetzung Kurlands durch die deutsche Armee in Jahren 15 bis 17 zurückzuführen ist, wo sich die ersten Wandervogelgruppen in Liebau und in Mietau bildeten. Und auf dieser Zeit ist also die Geburtsstunde einer Jugendbewegung im engeren Sinne für den Baltikum festzustellen. Das heißt also, und das ist wichtig, Diese Lubavitcher Jugendbewegung ist damals von der ersten Stunde an ein Teil, ein absolut integrierender Teil der gesamtdeutschen Jugendbewegung gewesen. Weil nämlich hier in der Kooperation zwischen den Feldwandervögeln, wie sie hießen, und ihren Gruppen einerseits und den baltischen Jugendlichen in Lieber und Limita vor allem diese Kombination zustande kam. Diese Geburtsstunde, diese schon in ihrer Geburtsstunde enge Verbindung mit der reichsdeutschen Jugendbewegung, repräsentiert durch die Feldwandervögel aus allen Gauen des Laikes, so wie es schön ist, ist für die deutsch-baltische Jugendbewegung schicksalhaft und bestimmt bis zu ihrem Ende gewesen. Sie hat damit niemals, sie brauchte sie nicht zu verleugnen, sie wäre also nicht zu verleugnen gewesen, sie hörte einfach dazu, weil sie von Anfang an dabei war. Es ist eine Begegnung in der äußersten existenziellen Gefährdung, die mit der saturierten großbürgerlichen Herkunftswelt der ursprünglichen Jugendbewegung im Reich kaum mehr etwas zu tun hat. Ein völlig anderer Hintergrund als die Jugendbewegung 1900 im Reich. So entdeckt der Wandervogel im Feldgrau in seinem seit Jahrzehnten mit dem Rücken an der Wand um seine soziale, politische und kulturelle Stellung kämpfenden, wiedergefundenen baltischen Landsmann, seit 1905 geht es ja auch schon um die physische Existenz, vor allem um die anderen Dinge, seinen Schicksalsgefährten, beide, der Feldwandervogel auf der einen Seite und der baltische Jugendliche auf der anderen Seite, wissen beide nicht, was die Zukunft ihnen bringen wird, wie lange sie noch dabei sein werden. Und aus dieser Begegnung, aus der außerordentlichen Ähnlichkeit ihrer Situation, ergibt sich die von mir bereits genannte weitgehende Identifikation, die etwa ein Walter Flex-Wanderer zwischen beiden Welten oder seinen diesen Dingen gemeinsames geistiges Gut wird, das dem Feldwandervogel genauso gehört wie nachher der baltischen Jugendbewegung. Das Weihnachtsmärchen der 8. Kompanie von Walter Flex gehört so selbstverständlich zu unserem Repertoire, wenn Sie nennen wollen, wie drüben die Lieder, die Wildgänse von Walter Flex, die ja irgendwo in Litauen entstanden und irgendwo auch über Oberkurland rauschten, die waren also gemeinsames Eigentum. Einer der bedeutendsten, noch ein vielleicht interessanter Hinweis, diese erste Phase verbindet uns mit einem der bedeutendsten Repräsentanten der gesamtdeutschen Jugendbewegung, nämlich mit Wilhelm Stehlin. Wilhelm Stehlin, der 1915 als Militärfahrer nach Litau kam und das Litauer Leben in der Zeit der Besatzung außerordentlich beeinflusst hat und der einer der großen Stützen eigentlich für die Litauer Gesellschaft wurde, sehr beliebt. Er ist der spätere Präsident und Vorsitzende des Reichsverbandes der deutschen Jugendverbände in Erlangen und so weiter. Das kann in der nachgelesen werden, seinem Lebenslauf im Handbuch hier vom Ludwigstein. Und da schreibt er, sagt er selber, seine Begegnung mit der Jugendbewegung erfolgt in Litau. In Litau sei er dem Feldwandervogel begegnet und durch diese Begegnung in Litau sei überhaupt sein Engagement in der deutschen Jugendbewegung zustande gekommen. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wie er im Jahr 1929 nach Litau wiederkam. Und wie in der dicht gefüllten Aula der Litauer Grundschule er erwartet wurde, irgendwie als Repräsentant einer glücklichen, so schnell wieder vergangenen Zeit. Und wie sehr die Litauer, die damals seine Predigten und seine Vorträge gehört hatten, ihm lauschten, es war irgendwie ein großartiges Ereignis. Ich war damals ein Grundschüler und habe das miterleben können. Es war sehr eindrucksvoll. Gleichzeitig mit diesem Fußfassen des Wandervogels in Kurland, aber läuft in Riga eine andere Bewegung, die bereits einen Vorläufer hatte, nämlich schon, und das kann man wieder bei Wachsmuth nachlesen, im Jahr 1910, immerhin einige Jahre später als in Berlin-Steglitz, entsteht in Riga die erste Jungwanderergruppe unter Max Beretz und Hans von Reibnitz, beide Schüler der Rigaer Börsenkommerzschule unter Betreuung des Lehrers Alfred Blumenthal. Über den habe ich nicht mehr erfahren können. Ich habe überall gesucht. Hans von Reibnitz haben wir gefunden gestern, denn sein Familienverbandsvorsteher behauptet, es hätte ihn nicht gegeben. Sein Vater hätte nur Töchter gehabt. Aber er ist es und Willer Hohlsen hat es nachgewiesen. Das sind also die eigentlichen, die ersten Stammgründer im Baltikum, die ihre Jugendwanderergruppe in Riga gründen und dann im Jahr 1914 ihre Tätigkeit einstellen müssen mit Beginn des Krieges. Max Beretz und Hans von Reibnitz, beide Angehörige der Badischen Landeswehr. Max Beretz etwas älter, kommt als Oberleutnant aus der russischen Armee 1817 zurück und ist dann der Badischen Landeswehr. Hans von Reibnitz, Angehöriger der Stoßtruppe der Badischen Landeswehr, ist 23 sehr früh gestorben. Max Beritz erst 59 in Luckenwalde in der DDR. Frater Bonus, kann man alles nachlesen in seinem Buch. Aber Hans von Reibnitz war nicht zu finden, weil er eben nicht mehr studiert hatte und so war also Will Hoher die beste, zuverlässigste Quelle, obgleich die Familie anderer Meinung war. So, das ist also der erste Ansatz gewesen. Dann haben wir einige Jahre Pause, da tut sich nichts, weil der Krieg läuft, bis zum Jahre 17. Und das ist eigentlich eines der großen Phänomene baltischer Jugend, wegen was sich da in Riga im Jahr 1917 tut. Sie wissen, der Zar hat es abgetreten, es ist die Kehrensregierung und es beginnt in Riga wieder ein fröhliches Jugendleben, man muss es fast so sagen. Und man gründet eine Jugendgruppe und meint, man müsste auch Geländespiele machen und so weiter. Und einer der Führer dieser Gruppe, wie ein anderer schreibt, unser Oberst, Klaus Minut, geht zum russischen kommandierenden General, er trug den schönen Namen Baltiski. Und trug ihm das vor, dass diese deutsche Jugendgruppe gerne militärische Übungen machen könnte. Sie könnten auch Uniformen anlegen, denn sie machten ja auch russische Uniformen durch vormilitärischen Dienst. Und dieser liberale russische General erlaubte das. Und dann bildete sich aus ein fröhliches Jugend. Es waren einige hundert, sie machten Geländespiele in Kaiserwald und so weiter, mit Genehmigung der russischen Militärregierung. Kaum denkbar so etwas. Damit war also der Ansatz schon da, als dann 17 die deutsche Armee Riga besetzte, waren die Grundlagen vorhanden. Und nun entwickelt sich aus dieser Grundgruppe eine außerordentliche Bewegung. Es entsteht das Riga-Pfadfinderkorps. Das Riga-Pfadfinderkorps, Hans von Rinsch hat mich korrigiert. Ich hatte in einem Vortrag gesagt, unter Führung deutscher Offiziere, nein, hat er gesagt, das stimmt nicht. Das waren wir selber, nur ein Offizier Stellvertreter, Entschuldigung, nicht Offiziere, ein Offizier Stellvertreter wurde von der Besatzungsmacht als Sachverständiger gestellt, er hieß auch Friedrich Bunz. Er war also Offizier, und er war der Bundesführer des Pfadfinderkorps in Riga, so der oberste Chef. Aber dann entstand also in wenigen Monaten, muss man sagen, von 17, ach naja, doch, in fast einem Jahr, eine Gruppe von 600 Mitgliedern. Hans von Rinscher kriegte diesen Tag in der Badischen Kulturpreis, Sie wissen es, hat in den 1930er Jahren in drei Artikeln in der Ligaschen Post, die er glücklicherweise gerettet hat, diese Phase genau beschrieben und auch alle Leute genau genannt, die damals wichtig waren. Also unter diesem Oberchef Friedrich Bunz gab es drei Oberfeldmeister. Das waren die Bataillonsführer. Mit jeweils 200 Mann, die hießen Kurt Grotki, nichts Näheres bekannt, vielleicht weiß jemand, wer das, wo der geblieben ist, Hannes Rinscher, allen wohlbekannt, und Klaus Minut, bei den Rebonen nachzulesen als Nikolaus Minut. Ja? Aber da steht sogar ein Lebenslauf oben drin, Mitbegründer des Pfadfinderkorps. Das waren also drei, die die Bataillone führten, und dann kamen sechs Kompanieführer, jeder hat also zwei. Und du wird es interessant, der erste ist Fritz Neumann. Nach langem Suchen nach Neumann entpuppte es sich als mein Kollege Friedrich Wilhelm Neumann, kürzlich als Professor in Mainz verstorben. Das war der eine. Der nächste Krüpsch, den fand ich dann als den Schwager von ihm, nämlich bei seiner Schwester im Nachschlagbuch bei den Balten. Da war er drin, da muss er eben suchen. Und seine Witwe sagte, ja, das war der Schwager von ihm, da konnte ich auch mehr erfahren. Der dritte hieß Kurt Hein, der ist 41 in Gostingen als Apotheker gestorben. Zwei sind wieder unbekannt, nehme dankbar Informationen entgegen. Ivar Reder und Helmut Jaksch. Und der letzte, Herbert Wilde, fiel am 2.10.19 bei Liebenhof in der Badischen Landeswehr. Das sind die sechs. Der oberste Betreuer, das waren wir auch noch, immer interessant, wenn man von der eigenen Familie was erfährt, war der Rechtsanwalt Paul Erdmann. Manche ist der Ministerrat, hat er in Bonn bekannt, dessen Vater, der dann als Kornett der Baltischen Landeswehr tätig war und später nach Berlin ging. Das heißt, Sie wissen ja, dass vom Pfadfinderkorps nicht nur die Leute in die Landeswehr kamen, sondern auch die Dienstgrade übernommen werden. Es gibt ja drei Dienstgrade in der Baltischen Landeswehr, die deutsche Armee nicht hatte. Der Feldmeister, der Oberfeldmeister, Kornett. Die kamen aus dem Pfadfinderkorps. Ich glaube, der Kornett war etwa der Fähnrich, und das war der Oberfeldmeister Feldwebel ungefähr. Aber so ungefähr. Das ist also entpuppte sich. Meine Damen und Herren, damit ist aber deutlich, schon, und jetzt kommt der Übergang, das Jahr 19. Im Jahr 19 inzwischen hat sich auch die Wandervogel, die Jungwanderervogelgruppe in Riga rekonstruiert und den Wandervogel, Feldwandervogel angeschlossen. Hat sich 1918 im Schwedentor in Riga, allen wohl bekannt, seit ihr Heim eingerichtet, von der Stadt gepachtet, da war also das erste Wandervogelheim. Und dann kommt der Herbst 1918, der Zusammenbruch, der Gründung der Landeswehr, und alle, ganz gleich, ob Wandervogel oder Pfadfinder, melden sich fast uneingeschränkt als Freiwillige in der Baltischen Landeswehr. Damit endet eigentlich erstmal die baltische Jugendbewegung in der Landeswehr. Und diese enge Verbindung mit zwischen baltischer Jugendbewegung und Landeswehr ist meines Erachtens das Wichtigste von allem, das konstitutive Magma und das Spezielle der baltischen Jugendbewegung, indem sie sich ganz wesentlich von der Reichsdeutschen dann doch wieder unterscheidet, obgleich die Wurzeln die gleichen sind. Meine Damen und Herren, vergessen Sie nicht eins, bei vielen schrecklichen Fehlschlägen und dunklen Stunden, ich denke, was mein Vater sagte, es war ein schreckliches Jahr, steht und trotz Wenden, wo ja die größten Verluste eintreffen, fast größere Verluste als gegen die Bolschewiken, steht am Ende doch ein Sieg. Meine Damen und Herren, was bedeutet das im Jahr 1920, als in Deutschland alles Versailler-Vertrag? Hier endet es mit einem Sieg, wie fragwürdig auch manchen gewesen sein muss. Und insofern war es ja auch durchaus verständlich, und wenn Sie sich erinnern werden, wir sangen ja auch der Engelhardsreiter, und zwar im vollen Bewusstsein. Es schallt in die Zukunft die Lichte, der Siegers jubelnder Schrei, wir machten die Feinde zunichte, und die Heimat war frei. Meine Damen und Herren, das ist etwas Ungeheures, das hatten nur noch die Kärntner und vielleicht noch die in Oberschlesien, die dann doch weitergemacht haben und sich behauptet haben und durchgesetzt haben. Und diese Tradition aus der Walzenland, das wäre viel weniger wohl vom Walzenregiment auf der anderen Seite, diese ist eigentlich das, wie ich schon sagte, konstitutive Element der darauf kommenden Jahre und überhaupt die Grundlage der heute schwer fassbaren Selbstverständlichkeit und des Selbstverständnisses der baltischen Jugendbewegung, die so blauäugig erscheint heute und so. Wie konnten sie ja damals, fragen mich manche, und dann so marschierten, ja, das war ja wie, die Heimat war frei und hier waren wir selbstverständlich Gleichberechtigte und aus der Tradition nahmen wir auch diese Gleichberechtigung uneingeschränkt in Anspruch. Ich erinnere mich sehr gut, wie in der böse Tschetschenisch, ihn wohl bekannt als lettischer Unterrichtsminister, der uns alles nehmen wollte, in einer heftigen Diskussion bei einem Empfang in Mitau, also wollte alle, sollten jetzt in einen Ofen gesteckt werden, alle letzten Russen, also Juden und Deutsche, und dann als gute Letzten rauskommen, und mein Vater wehrte sich dagegen, und im weiteren Gespräch hat er dann gesagt, Herr Minister, ich glaube, in diesem Kreise bin ich der Einzige, der sein Blut für die Selbstständigkeit und Freiheit Lettlands vergossen hat. Damit war das Gespräch in dem Sinne beendet, denn da konnte niemand anders von den Proponenten das Gegenteil für sich das ebenfalls in Anspruch nehmen. Er war eben der Einzige, und das war die Grundlage. Insofern wird es auch verständlich, dass neben der Landeswehrtradition insgesamt vor allem eine Person aus der Landeswehr die Symbolgestalt für die baltische Jugendbewegung der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen wurde, Hans von Manteuffel. Nur daraus ist zu verstehen, dass Hans von Manteuffel das nicht nur am Anfang war, sondern bis zum Schluss, Sie wissen, der Hans von Manteuffel, gerechnet Bierkamp, war der Höhepunkt, man kann so sagen, des Jahres, des Jugendsportfestes. Und so weiter. Hans von Manteuffel, der sich etwa gleichzeitig mit Frank Fischer freiwillig zur deutschen Armee meldete, und zwar zu den Ansbacher Ulanen, Frank Fischer war deutscher Staatsangehöriger, die Manteuffels waren Finnländer.